Ja, ihr Männer, liebe Brüder, heißt es in der Apostelgeschichte. Und ich freue mich sehr, dass so viele Brüder auch heute Morgen gekommen sind, um Gottes Wort zu hören. Und ich denke, es ist gut, dass wir uns gegenseitig ermahnen und ermuntern, ermutigen in Bezug auf unsere Aufgaben als Männer. Denn, und damit möchte ich eigentlich anfangen in der Einleitung, wir sind in einen gewaltigen geistlichen Kampf gestellt, was unser Mannsein angeht, was unser Leben angeht, in der Familie, auch im Beruf und auch in der Gemeinde, weil heute eben der Zeitgeist, der Weltgeist, von dem wir auch heute Abend etwas hören werden, eben letztlich den Mann, als so wie Gott ihn sich gedacht hat, angreift, seine Position, seine Stellung, seine Autorität untergraben will und letztlich die ganzen Ordnungen Gottes zerstören will, die letztlich auch zu unserem Schutz und unserem Segen gegeben worden sind. Wir stehen also sozusagen im Gegenwind. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns wirklich umso bewusster auf die Ordnungen Gottes besinnen, auf die Schöpfungsordnungen. Und das ist ja auch das Thema, der gläubige Mann in der Schöpfungsordnung Gottes. Und ich will versuchen, mit Gottes Hilfe einfach einige Schwerpunkte zu setzen. Wir können das Thema gar nicht so umfassend abhandeln heute Morgen. Aber mir ist es wichtig, dass wir einfach auch ermutigt und gestärkt werden im Hinblick auf den Dienst als Haupt der Familie und auch den Dienst in der Gemeinde. Das sind so die besonderen Schwerpunkte, die mir heute Morgen wichtig sind. Ja, wie gesagt, der Zeitgeist, der ist heute bestimmt immer mehr von einer Auflösung von Gottes Schöpfungsordnung, und zwar einer ganz bewussten, nicht nur einer latenten, einer allmählich sich durchsetzenden, sondern einer gezielt betriebenen Auflösung von Gottes Autoritäts- und Schöpfungsordnungen. Und es betrifft den Feminismus in ganz besonderer Weise, eben auch diese Bewegung zur Befreiung in Anführungsstrichen und Gleichstellung der Frau. Letztlich auch, dass die Frau das Oberhaupt werden soll und die Autorität in Familie, soweit es überhaupt noch gibt, und auch in der Gesellschaft übernehmen soll. Dass letztlich die Familie, so wie Gott sie geplant und geordnet hat, zerstört werden soll. Ich denke da auch an diese moderne Bewegung des Gender Mainstreaming, also wo es darum geht, dass also entgegen der eklatanten Fakten der Schöpfung und der Biologie schon behauptet wird, das Geschlecht eines Menschen sei frei wählbar und sei lediglich ein Produkt von Erziehung und gesellschaftlicher Prägung. Also jeder könnte sozusagen von vornherein sich überlegen, will ich jetzt lieber Frau sein oder Mann sein oder eine Mischung aus beidem. Das ist teuflisch. Das ist ein Geist, der letztlich völlig im Widerstreit zu den Fakten versucht, die Schöpfungsordnung Gottes, die Ordnung von Mann und Frau aufzulösen, die Ordnung der Ehe und auch der Familie. Und mit diesen Geisteseinflüssen haben wir zu tun, haben wir zu kämpfen. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir uns ganz bewusst machen, was Gott eigentlich in seiner in seinem Wort, in seiner Schöpfungsordnung für den Mann und auch für die Frau festgelegt hat. Und diese Schöpfungsordnung Gottes ist eine Segensordnung. Das ist etwas ganz Wichtiges, denn der Teufel versucht den Menschen heute einzureden, die Schöpfungsordnung und die biblischen Gebote seien im Grund einengend und negativ für den Menschen, würden seine freie Entfaltung behindern, würden letztlich auch ja zu deformierten, autoritären Charakterstrukturen führen. Ja, das sind lauter solche Dinge, die weltliche Psychologen und Pädagogen heute anbringen, um die Ehe und Familie zu zerstören. Und mit diesen Geisteseinflüssen müssen wir uns ganz bewusst auseinandersetzen. Und wir müssen ihnen auch widerstehen. Denn das, was hier angebracht wird, das ist teuflisch, ist zerstörerisch, auch für Ehen, auch für Familien. Und wir sehen in der Welt und auch in der verweltlichten Christenheit, wie dieser Geist des Feminismus eben auch Ehen und Familien kaputt macht, zerstört. Auch solche, die dem Namen nach zumindest christlich sein wollen, werden zunehmend untergraben durch diese antichristlichen Geisteseinflüsse des Feminismus, wo die Frau letztlich die dominierende Stellung einnimmt, wo der Mann letztlich abgesetzt wird und ja dazu gebracht wird, dass er sich zurückzieht auf ein paar Spielwiesen und den Beruf und ansonsten seine Verantwortung als Haupt abgibt und kapituliert. Und das wollen wir nicht tun. Wir wollen uns auch ermutigen lassen vom Herrn. Es ist eine große Herausforderung, den biblischen Auftrag als Männer wirklich auch auszuleben und auszuführen. Und wenn ich diesen Vortrag euch halte, dann muss ich da auch ganz klar sagen, ich selber habe in vielem mein eigenes Versagen in diesen Dingen bemerkt und gemerkt, dass ich in manchem da zu kurz gekommen bin. Und ich denke, das müssen wir alle von uns bekennen als Brüder. Wir sind nicht perfekt. Wir können auch diese gewaltigen Aufträge immer nur streben, immer mehr und immer besser zu bewältigen. Aber wir werden immer wieder auch an manchen Punkten feststellen müssen, da habe ich versagt. Aber letztlich ist es die Gnade unseres Gottes, die uns durchbringt, die uns stärkt, die uns auch ermöglicht, diesen Auftrag wirklich so zu erfüllen, wie Gott sich das gedacht hat. Ja, wenn wir uns auf die göttlichen Ordnungen besinnen wollen, dann müssen wir an den Anfang gehen. Wir wollen als erstes mal aus 1. Mose 1 lesen, diesen Ratschluss Gottes über die Erschaffung von Mann und Frau. Das ist so wichtig, dass wir das festhalten und dass wir uns davon nicht durch den Welt- und Zeitgeist in irgendeiner Weise irritieren lassen. 1. Mose 1, Vers 26 folgende: Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Menschen, Adam, hebräisch, das ist der Erdling, der aus dem roten Erdenstaub gemachte. Das ist der Name, der hebräische Name, der hauptsächlich für Mensch auch gebraucht wird. Adam, auch der Name eben des ersten Menschen. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Wir sehen hier verschiedene Dinge. Zum einen, Gott hat den Menschen in seinem Ebenbild gemacht. Das heißt, in einer geheimnisvollen Weise ähnelt der Mensch in seiner Wesensart dem Wesen Gottes. Ich denke, was wir auf jeden Fall feststellen können, ist, dass eben die Existenz von einem Bewusstsein, von einem freien Willen, von einer Verantwortlichkeit, dass das Dinge sind, die Fähigkeit zu erkennen, die sozusagen eine Abschattung der Wesenseigenschaften Gottes sind. Gott hat den Menschen als eine bewusste Persönlichkeit geschaffen und hat ihn in seinem Ebenbild geschaffen, damit der Mensch Gott erkennen kann, mit Gott Gemeinschaft haben kann, in einer liebenden Beziehung zu Gott stehen kann und ihm auch einsichtig dienen kann. Wir sehen, dass Gott von vornherein Mann und Frau gedacht hat und geplant hat und angelegt hat in dem Werk seiner Schöpfung, auch wenn wir nachher sehen werden, dass Gott zunächst einmal den Mann geschaffen hat und das eben nicht ohne tieferen Grund. Vielleicht lesen wir 1. Mose 2, Vers 7 bis 8 auch noch einmal. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Also das ist eben die Erschaffung jetzt im zweiten Kapitel, so wie sie sich geschichtlich sozusagen in der Entwicklung herausgebildet hat. Da hat Gott zunächst einmal den Mann geschaffen. Und das hat seinen Grund. Wir werden da gleich noch drauf kommen. Vers 18 geht es dann weiter. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch, also Adam, allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere. Wollen wir jetzt nicht weiterlesen, aber letztlich hat Gott eben aus der Rippe des Mannes die Frau gebildet. Und Frau ist eben im Hebräischen sozusagen die Männin, die aus dem Mann gemachte, Isha, von Isch, Mann. Das heißt, dass da eben auch diese Verwandtschaft und auch diese Ableitung schon erkenntlich ist. Nun, wir wissen aus dem Epheserbrief, dass das ein Geheimnis ist, das uns auch ein Stück begleiten und bewusst sein sollte, dass Gott dem Mann Priorität gegeben hat und ihn als erstes und als Haupt und Autorität geschaffen hat. Das war von vornherein ein bewusster Ratschluss Gottes. Der hat natürlich nichts damit zu tun, dass die Männer irgendetwas menschlich gesehen Besseres wären, sondern er hat damit zu tun, dass der Mann nach den geheimnisvollen Ratschlüssen Gottes das Ebenbild des Christus ist, während die Frau das Ebenbild der Gemeinde ist. Vielleicht lesen wir das in Epheser 5 gerade noch einmal. Das ist ja eine der ganz wichtigen Bibelstellen, über die wir auch als Männer immer wieder nachdenken sollten, weil sie uns ganz viel zu sagen haben über unsere Beziehung zu unseren Frauen und auch über die Ordnungen, die Gott gegeben hat. Wir lesen vielleicht mal den ganzen Abschnitt. Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt es und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Also hier sehen wir eigentlich einen ganz tiefen Einblick in Gottes Schöpfungsgedanken. Das erhält den Bericht, den wir in 1. Mose 1 und 2 finden, dass Gott von vornherein eine Schattenbildlichkeit, eine Ebenbildlichkeit, eine Symbolik im Sinn hatte. Er hat den Mann als erstes geschaffen, als Haupt geschaffen, weil Christus das Haupt der ganzen Schöpfung ist und das Haupt der Gemeinde. Der Mann ist ein Schattenbild, ein Ebenbild des Christus. Und das ist natürlich nicht etwas, womit wir prahlen können, sondern es ist eigentlich eine Verpflichtung, die uns eben auch auferlegt und herausfordert, genauso unsere Frauen zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das heißt, dass wir nicht in eigensüchtiger Pascha-Manier, wie das von der Welt manchmal so karikiert wird, in unseren Ehen unsere Hauptstellung einnehmen, sondern als Dienende, als solche, die bereit sind, sich für die Ehefrau und die Kinder hinzugeben, in Liebe für sie zu sorgen, sie zu heiligen und sie zu nähren und zu pflegen. Das ist eine ständige Herausforderung. Und hier geht es ja nicht um Eros und nicht um Phileo, sondern um Agape-Liebe. Auch das wollen wir vielleicht noch einmal betonen. Die Herausforderung ist, dass wir unsere Frauen mit der selbstlosen Liebe des Herrn Jesus Christus lieben sollen, mit der Agape. Ja? Es gibt diese drei Formen der Liebe, die es im Griechischen mit verschiedenen Worten ausgedrückt werden. Ja, Eros, das ist die erotische Liebe, die ja auch ihren Platz hat, auch in der Ehe, ja, die letztlich die emotionale und körperliche Ebene betrifft. Dann Phileo, das ist die Sympathieliebe, ja, die Freundesliebe, die letztlich darauf rausläuft, dass man einfach seelisch, auf einer seelischen Ebene eine Verbundenheit hat. Aber Agape ist die wichtigste und größte, höchste Form der Liebe. Und das ist im Grunde die selbstlose Liebe, die den anderen liebt, so wie er ist, um seiner selbst, nicht um irgendwelche Vorzüge oder Vorteile willen, die man von dem anderen hat. Und diese Agape-Liebe, das ist die Herausforderung für uns Männer. Die sollen wir unseren Frauen erweisen und sie in dieser Weise lieben, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Auf der anderen Seite ist eben ganz deutlich diese Autoritätsstellung in diesem Abschnitt angesprochen. Der Mann ist das Haupt der Frau. Und davon wollen wir noch etwas mehr hören. Also wichtig ist, das ist keine Machtfrage. Ja? Der Feminismus und die Welt macht aus der Ehe eine Machtfrage, ein Machtspiel. Wer hat das Sagen? Wer hat das Ruder in der Hand? Und das ist teuflisch. Das ist überhaupt nicht nach den Gedanken Gottes. Sondern die Gedanken Gottes sind, dass in der Ehe alle miteinander dem Herrn Jesus dienen. Mann und Frau und Kinder. Und der Mann dient durch Leiterschaft und die Frau dient durch Gehilfenschaft. So einfach ist es. Aber dienen tun wir alle. Und wir haben auch alle ein Haupt über uns. Der Mann kann ja überhaupt nicht unumschränkt schalten und walten in seiner Ehe und Familie, sonst macht er alles kaputt. Sondern der Mann ist gefordert, den Impulsen und Weisungen seines Hauptes zu folgen, nämlich des Herrn Jesus. Und die Frau dient auch dem Herrn Jesus, aber sie tut es als Gehilfin des Mannes. Das heißt, in einer ganz klaren Stellung der Unterordnung, was aber nicht heißt, dass sie minderwertig wäre oder gar nichts zu sagen oder zu tun hätte, sondern sie ist sehr, sehr wichtig. Der Mann kann gar nicht ohne seine Gehilfin auskommen. Ich hoffe und glaube, dass wir das alle im Alltag jeden Tag erleben und hoffentlich auch jeden Tag dankbar sind für unsere Gehilfinnen, soweit der Herr uns schon Ehefrauen geschenkt hat. Ja? Also das hat Gott sich ganz anders gedacht als die Welt. Die Welt kennt die erotische Gier oder die Phileo, die Sympathie, und dann kennt sie Macht. Wer regiert? Wer hat das Sagen? Wer hat den Vorteil? Und das ist überhaupt nicht der Gesichtspunkt Gottes. Ja? Darum geht es gar nicht in einer christlichen Ehe und Familie, sondern wir sollen in selbstloser Liebe einander dienen, dem Herrn dienen, aber dabei gibt es eine klare Autoritätsordnung. Und das wollen wir noch einmal verstehen. Der ganze Zeitgeist heute richtet sich unter der Leitung des Satans gegen gottgewollte Autorität. Das fängt an eben bei uns Männern in der Familie. Und es geht aber weiter. Das geht weiter zu den Chefs im Betrieb. Das geht weiter bei der Rebellion gegen die Ältesten in der Gemeinde, die latent als eine Geistesströmung immer wieder da ist. Und es hört auf bei der Rebellion gegen die Regierenden überhaupt. Ja, das, was heute Abend werden wir hören über den 68er Geist, die 68er Revolte, in der ich selber auch aktiv mitbeteiligt war als junger Neomarxist. Und da hieß die Parole, keine Macht für niemand. Keine Macht für niemand. Keine Autorität mehr. Jeder darf machen, was er möchte. Ja, das war die Vorstellung und das ist direkt aus der Küche des Satans. Diese Vorstellung. Ja, sie richtet sich gegen den lebendigen Gott. Denn Gott ist die Quelle aller Autorität und Gott ist die Quelle auch der Ordnungen, auf die letztlich unsere menschliche Gesellschaft beruht. Und was wir heute haben mit dem Gender Mainstreaming ist eine bewusste Auflösung und Zerstörung der grundlegenden gesellschaftlichen Fundamente und Ordnungen. Und das endet im antichristlichen Chaos. Und dem müssen wir widerstehen, indem wir selber anders leben und ganz bewusst nach den Ordnungen Gottes unsere eigenen Familien und Ehen und auch die Gemeinde halten und es ausleben, was unser Gott uns an guten Ordnungen gegeben hat. Ich möchte nur noch einmal zu dem Punkt, der Mann als Haupt der Frau, 1. Korinther 11 lesen. Das ist ja die zweite Stelle in den Briefen, in denen dieser Punkt ganz deutlich bezeugt und gelehrt wird. 1. Korinther 11, Vers 1. Seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Ich lobe euch, Brüder, dass ihr in allem an mich gedenkt und an den Überlieferungen festhaltet, so wie ich sie euch übergeben habe. Das sind nicht menschliche Überlieferungen, ihr Lieben. Der Apostel Paulus redet hier davon, dass er von Gott etwas empfangen hat, eine Lehre, eine Botschaft, die verbindlich ist für alle Kinder Gottes. Und er hat diese Botschaft weitergegeben. Wir finden im Neuen Testament zwei Arten von Überlieferung. Wir finden die Überlieferung der Alten, die Pharisäer und Schriftgelehrten gegen das Wort Gottes gestellt haben. Das sind Menschenüberlieferungen, an die wir in keiner Weise gebunden sind. Und dann finden wir aber die Überlieferung der Apostel, den ein für alle Mal überlieferten Glauben, Judas 3, und der ist von Gott überliefert und absolut verbindlich für uns. Das ist Gottes heiliges Wort. Und in diesem Sinn gebraucht es hier der Apostel Paulus. Wir sollen an diesen Überlieferungen, an der Lehre des Apostels Paulus festhalten. Und wir werden sehen, auch heute Abend, der Feminismus, diese rebellische, verfinsterte Verführungsströmung, hat auch den Apostel Paulus ganz scharf angegriffen und hat genau gesagt, diese Überlieferungen sind für uns veraltet. Was der Apostel Paulus über die Frauenfrage gesagt hat, das können wir beiseite lassen, das war gesellschaftlich bedingt, das gilt heute nicht mehr. Ja. Das wird immer wieder behauptet und das ist eine teuflische Lüge. Ja. Das, was der Apostel Paulus gelehrt hat, das ist die Ordnung, die auch heute und die immer gelten wird, bis in alle Ewigkeit sogar, solange eben Menschen überhaupt auf der Erde sind und auf jeden Fall für uns gelten, unser ganzes Leben und für die ganze Gemeinde. Und da heißt es dann, ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Und dann heißt es zum Beispiel in Vers 7, denn der Mann darf das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes Bild und Ehre ist, die Frau aber ist die Ehre des Mannes. Und dann am Ende die Begründung, da heißt es dann in Vers 11, doch ist im Herrn weder der Mann ohne die Frau, noch die Frau ohne den Mann, denn gleich wie die Frau vom Mann kommt, so auch der Mann durch die Frau, aber alles kommt von Gott. Also wird im Grunde auch nochmal deutlich gemacht, diese Hauptstellung des Mannes, die ist überhaupt nicht irgendwie kulturell bedingt, sondern die ist von Gott unmittelbar gesetzt. Ja? Gott ist das Haupt des Christus, Christus ist das Haupt des Mannes, das will ja wohl niemand im Ernst abschaffen und als nicht mehr zeitgemäß erklären. Aber dann gilt auch, der Mann ist das Haupt der Frau. Ja? Es steht genau auf einer Ebene, ist genau in einer Linie, das ist Gottes Schöpfungsordnung, solange diese Erde so steht und wir auf dieser Erde sind. Und wir wollen uns etwas näher damit befassen, was heißt denn Haupt? Nun, Haupt heißt ganz klar, so wie es auch unser deutscher Begriff Oberhaupt zum Ausdruck bringt, es ist derjenige, der die Autorität hat. Es ist derjenige, der die Entscheidungen trifft, der auch die Verantwortung trägt. Das sind wir Männer in Bezug auf unsere Ehen und Familie. Und das ist, wie gesagt, kein Privileg, auf dem man sich ausruhen kann, sondern das ist eigentlich eine Verantwortung, die uns sehr, sehr herausfordert, die uns auch oftmals an unsere Grenzen und über unsere Grenzen bringt, je nachdem, welche Situationen da sind. Und trotzdem dürfen wir einfach im Vertrauen auf Gott festhalten, Gott hat uns in diese Verantwortung hineingestellt und er wird uns auch Kraft und Gnade geben, diese Verantwortung zu erfüllen. Das ist ganz wichtig, dass wir das festhalten. Gott gibt keine Aufträge, ohne dass er nicht auch die Begnadigung und die Kraft dazu gibt, sie umzusetzen. Das ist die ermutigende Seite. Was bedeutet es, Oberhaupt zu sein? Was bedeutet es, Autorität auszuüben im Sinne Gottes? Nun, wie gesagt, wenn wir uns überlegen, das allererste ist erstmal, dass wir die oberste Autorität Gottes anerkennen. Und daran wird ja heute schon gerüttelt. Nicht nur in der Welt, sondern auch in der Christenheit. Und letztlich unser Fleisch ist es auch, das uns immer wieder verleiten kann, wenn wir nicht achtsam sind, dass wir gegen die Autorität Gottes aufbegehren. Dass wir murren, dass wir Gottes Führungen nicht so recht anerkennen. Und deswegen ist es immer wieder wichtig, ja, uns vom Wort Gottes her bewusst zu machen, Gott ist der oberste Herrscher und er regiert souverän. Er tut, was er will und seine Ordnungen gelten auf der ganzen Erde. Vielleicht lesen wir mal Daniel 4, das ist das Bekenntnis eines heidnischen Machthabers, der selber erst ziemlich schmerzhafte, demütigende Erfahrungen machen musste, bevor er das sagen konnte, was da steht. Daniel 4, Vers 31. Nebukadnezar hat dieses Bekenntnis abgelegt. Da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt, gegen welchen alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Er verfährt mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und es gibt niemand, der seiner Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte, was machst du? Vers 34, nun lobe und erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Ja, das muss uns immer vor Augen stehen. Gott ist die Quelle der Autorität. Und wenn Gott jemand einsetzt, ob das jetzt ein Bundeskanzler ist oder ein Abteilungsleiter in der Arbeit oder ein Lehrer, oder eben ein Mann in der Familie, dann gibt er eine Autoritätsstellung. Man könnte vielleicht menschlich sagen, ja, vielleicht ist meine Frau besser geeignet, meine Familie zu managen als ich, menschlich gesprochen. Trotzdem habe ich die Stellung und damit die Verantwortung. Ich kann das nicht abgeben. Ja? Eine Stellung bedeutet einfach, ich bin berufen, einen Auftrag von Gott auszuüben und ich bin abhängig vom Herrn, dass er mich befähigt. Und ich kann da nicht auf menschliche Dinge schauen, dass ich sage, ich habe eigentlich gar keine Lust, die Verantwortung zu übernehmen, soll es doch ruhig meine Frau machen, sondern ich bin einfach gefordert. Ich habe auch letztlich die Verantwortung nachher vor Gott darüber und kann auch nicht sagen, ja, ich habe das doch vor 5 Jahren an meine Frau abgegeben, die Verantwortung für die Familie. Gott hat sie nicht abgegeben, dann können wir sie auch nicht abgeben. Das ist diese Frage, ich bin in eine Aufgabe hineingestellt und ich kann den nicht einfach ablegen, ich kann da nicht kapitulieren und mich rausschleichen, aber ich darf auch wissen, wenn ich sie im Vertrauen auf Gott annehme, dann wird der Herr mich auch stärken und mir helfen und mir beistehen. Ja, das ist eben das Gute daran. Aber zunächst mal, Gott kann Ordnungen schaffen und diese Ordnungen sind immer gut und gerecht und vollkommen. Ja, vielleicht lesen wir das auch nochmal. Ganz wichtig, 5. Mose 31, etwas, was wir immer wieder in unserem Leben, denke ich, unterschreiben und bewusst bejahen müssen. Manchmal gibt es auch Kämpfe, aber da lesen wir in 5. Mose 32, Entschuldigung, Vers 3 und 4, das Bekenntnis des Mose: Denn ich will den Namen des Herrn verkünden, gebt unserem Gott die Ehre. Er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun, ja, alle seine Wege sind gerecht, ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er. Also wir dürfen bekennen, auch vor der Welt und vor den verweltlichten Christen, Gottes Ordnungen sind gut. Gottes Ordnungen sind ewig gerecht und vollkommen. Da gibt es nichts dran zu kritisieren. Was er tut, es ist richtig. Und von daher wollen wir uns bewusst zu dieser Ordnung stellen, dass wir als Männer die Verantwortung tragen für unsere Familie. Dass wir Leiter sind. Dass wir die Aufgabe haben, die Grundlinien zu entscheiden. In allen Dingen, die die Familie betreffen. Zunächst mal an diesem Punkt, dass wir das da festhalten. Ich glaube einfach, das ist wichtig, dass wir da uns klar machen. Es bedeutet, dass wir als Männer die Herausforderung annehmen müssen, geistliche Leiter zu sein, jeder Einzelne. Wir erinnern uns an das berühmte Wort von Josua, das hängt wahrscheinlich in vielen Häusern. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und da geht es darum, dass der Josua voranging und er hat seinem Haus die Richtung gewiesen. Und so sollte es auch sein, dass wir als Männer geistlich vorangehen, dass wir Vorbilder sind und dass wir sozusagen durch unser Vorbild führen. Ich möchte nur mal darauf hinweisen, so ganz grundsätzlich, unsere ganze Leiterschaft als Männer in der Familie, da können wir sehr gut studieren, was die Bibel über Ältestendienst sagt. Denn letztlich ist es auf der gleichen Ebene nur eine Stufe der Verantwortung weiter oben. Ja, wenn wir gute Ehemänner sein wollen und Familienväter, dann sollten wir eben auch das beachten, was die Bibel über Älteste sagt. Und umgekehrt, idealerweise sollte jeder Mann danach streben, die Qualifikationen auch zu erfüllen, die Gott für einen Ältesten gibt. Ja, dann wird auch unsere Leiterschaft in der Familie gut sein. Ja, wir lesen eben von den Ältesten in 1. Petrus 5 diese wichtige Aussage: Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Das heißt, der Mann sollte vorangehen. Er sollte derjenige sein, der auch geistlich wirklich ein Stück, ja, idealerweise weiter ist oder ähnlich so weit ist wie seine Frau. Das ist auch eine Herausforderung, aber der Herr will uns dabei stehen, dass wir geistlich wachsen und dass wir vorangehen können. Ja, es gibt ja zwei Methoden zu führen. Die eine ist die Methode, dass der General hinten steht und sagt: Voran, meine Soldaten, ab in die Schlacht und in die Schützengräben. Ja, und das andere ist, dass der General vorangeht. Und es ist klar, welche Art von Führung die bessere ist. Auf jeden Fall, bei Gott ist es so, dass die Führer vorangehen. Und auch der Mann sollte geistlich vorangehen als Haupt und sozusagen die Familie führen auf dem von Gott gewollten richtigen Weg. Und diese Führung, ja, da ist es ganz wichtig, dass wir verstehen, wie die erfolgen soll. Wir haben ja schon gelesen in dem Vers da von 1. Petrus 5, dass es wichtig ist, dass wir Vorbilder der Herde sind, dass wir durch unser Vorbild führen. Das heißt zum Beispiel ganz konkret, wenn es eine Spannung gibt, ein Missverständnis zwischen Mann und Frau, dann sollte der Mann der Erste sein, der um Vergebung bittet und der die Sache wieder in Ordnung bringt. Da müssen wir vorangehen. Ja? Dass wir wirklich auch diejenigen sind, die von mir aus auch Probleme erkennen und sie dann auch ansprechen. Ja, man drückt sich manchmal davor. Ja, das ist so eine Sache, ich kenne das von mir, wenn es einen schwierigen Konflikt gibt, ja, eine Sache, wo man merkt, oh, das wird problematisch, darüber zu reden, dann ist man in Gefahr, das einfach laufen zu lassen, so unter den Teppich zu kehren und irgendwie zu hoffen, dass es von selber gelöst wird und weggeht. Und das ist aber im Regelfall nicht die richtige Art, sondern wir müssen bereit sein, Dinge anzusprechen. Wir müssen bereit sein, uns in unangenehme Situationen hineinzubegeben, weil wir die Führungsverantwortung haben. Wir können die Dinge nicht einfach laufen lassen. Ja, das gehört auch zum Beispiel da dazu. Ich finde es ganz interessant, dass wir eben da verschiedene Bilder haben, wie wir als Männer dienen können. Ich möchte mal drei Bilder herausnehmen. Das erste ist, der Mann sollte Priester sein in seiner Familie, in seinem Haus. Das zweite ist, der Mann sollte ein treuer Haushalter sein. Und das dritte ist, der Mann sollte ein Hirte sein. Ich denke, das sind drei Bilder für geistliche Führung, die uns helfen können. Vielleicht einmal das erste. Der Mann sollte Priester sein. Das heißt, dass der Mann derjenige sein sollte, der für seine Familie beständig vor Gott steht und betet, die Dinge vor Gott bringt, die Kinder vor Gott bringt, die Ehefrau vor Gott bringt, um Gnade, um Stärkung, um Hilfe, um Buße vielleicht auch betet für die anderen, dass er immer wieder auch den geistlichen Zustand der ihm Anvertrauten kennt, erkennt die Nöte, die Bedürfnisse und das alles betend vor Gott bringt. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir lernen, regelmäßig zu beten, regelmäßig einzutreten, uns auch zu beugen, Buße zu tun vor Gott, wenn Dinge bei uns schieflaufen, wie Hiob, der Opfer gebracht hat für die Sünden seiner Söhne, Ja, das ist ja auch ein geistliches Vorbild, dass wir also in dieser Hinsicht als Priester vor dem Herrn stehen für unsere Familie. Und es bedeutet auch, dass wir zum Beispiel die Schrift studieren und wirklich auch in der Bibel gefestigt sind und unsere Familie auch nach dem Wort und mit dem Wort führen. Priesterschaft bedeutet auch, dass, wo es immer möglich ist, der Mann auch Andacht hält in der Familie. Ich denke, das ist bei euch selbstverständlich, ich sage es einfach mal nur so, aber es ist wichtig, auch trotz aller Arbeitsabläufe und Schwierigkeiten, dass man doch regelmäßig Familienandacht hält. Und da sollte es eigentlich der Mann sein, der eben auch die Bibel liest und den Kindern erklärt und der betet. Und auch dafür gibt Gott Gnade und Kraft und Weisheit, wenn wir uns da ganz bewusst drauf einlassen. Und das Zweite ist eben, der Mann sollte Haushalter sein oder Aufseher. Und auch dieses Bild ist interessant, weil es zeigt nämlich, dass wir eben nicht eigenmächtige Oberhäupter über unsere Häuser sind, sondern wir sind wie ein Haushalter Sklaven Gottes, die im Auftrag Verantwortung übernehmen. Ja? Ein Haushalter war ja ein Sklave, damals im Alten Testament oder im Neuen Testament auch. Ein Haushalter, es war Abrahams Sklave Eliezer, ja, das war derjenige, der praktisch die ganze Verantwortung für alle anderen hatte, für das ganze Haus, aber er war leibeigener Sklave. Er konnte nicht einfach machen, was er wollte, sondern er sollte den Willen Abrahams durchsetzen in seinem Haus. Und genauso finden wir auch im Neuen Testament den Haushalter, das war ein Sklave, aber der war in der Verantwortung für alle anderen Sklaven, musste die Arbeit einteilen, musste schauen, dass alles richtig läuft, im Sinne des eigentlichen Herrn. Und genauso beschreibt die Bibel unsere Aufgabe als Männer in der Familie. Vielleicht lesen wir das nochmal, damit wir das vor Augen haben. In 1. Timotheus 3, das ist ja eine dieser wichtigen Stellen, eben für uns Männer insgesamt, wo es um die Ältesten geht, um die Aufseher. Ab Vers 2, nun aber muss ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn streben, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Also das ist diese Sache, die Bewährungsprobe ist unser eigenes Haus, unsere Familie. Dort müssen wir lernen, Haushalter zu sein. Und das lesen wir in Titus 1, Vers 7. Denn ein Aufseher muss untadelig sein als ein Haushalter Gottes, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gastfreundlich, das Gute liebend, besonnen, gerecht, heilig, beherrscht. Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Also das können wir durchaus auf unsere Aufgabe als Haupt der Familie übertragen. Genau das, danach sollten wir streben, darum sollten wir bitten, dass wir solche Charaktereigenschaften entwickeln, dass wir treue Haushalter sind, erstmal in unserer Familie, und dann kann Gott uns auch gebrauchen in der Gemeinde. Da kommen wir ja nachher noch drauf. Ja? Also Haushalterschaft ist verwandt mit Aufseherschaft. Auch das ist ein ganz interessantes Wort. Aufseher, ihr kennt es wahrscheinlich alle aus der Arbeit, ja? Wenn da 50 Leute in der Abteilung arbeiten, dann braucht es einen, der da drüber guckt, der den Überblick behält, der auch ein bisschen guckt, dass jeder die Sachen macht, die ihm aufgetragen sind. Sonst kann da manches ganz schnell aus dem Ruder laufen. Ja? Und dieser Aufseherdienst ist in der Gemeinde wichtig, der ist aber auch wichtig in der Familie. Ja? Das heißt, wir als Männer müssen natürlich überhaupt nicht alles machen und auch nicht alle Fäden direkt in der Hand haben. Wir können und dürfen vieles an die Frauen delegieren, manches vielleicht sogar an unsere großen Kinder, aber wir müssen den Überblick behalten und wissen, wo es langläuft. Wir müssen die Dinge im Blick behalten. Ein Mann, der seine Augen zumacht und gar nicht merkt, wie da Chaotisches und vielleicht Sündiges oder problematisch in seiner Familie aufwächst, das ist nicht gut, das geht nicht. Ja? Und Aufseher bedeutet eben auch, wenn ich merke, in einem ganz bestimmten Gebiet, Bereich läuft etwas schief, dass ich in der Verantwortung stehe, auch einzugreifen und die Sache irgendwo zu klären. Ja? Ich kann nicht, was man gerne macht, wegducken, Kopf in den Sand stecken und hoffen, dass es sich von selber erledigt. Ja? Und das ist genau diese Passivität, dieses sich treiben lassen, was heute bewusst gefördert wird von der Welt her, dass Männer im Grund große Jungs werden, die nicht mehr Männer sind und Verantwortung und Autorität ausüben, sondern dass sie sich von Konflikten zurückziehen und sich eine nette Spielwiese schaffen. Das kann der Computer sein, das Auto, an dem man immer wieder was Neues dran bastelt, ja, oder irgendwelche Hobbys und anderen Sachen. Manche gehen dann leidenschaftlich gern angeln und sitzen stundenlang vorm Teich und schauen rein. Und in der Familie geht's drunter und drüber, sage ich mal jetzt so hart. Ja, das ist genau dieser Trend, der in der Welt sich entwickelt und auch in der christlichen Welt und wo es eben bedeutet, dass der Mann eigentlich abdankt von seiner Verantwortung als Aufseher. Ja, ein Aufseher muss präsent sein, der muss um die Dinge Bescheid wissen, der kann nicht sagen, oh, ist mir noch gar nicht aufgefallen, ja, seit 3-4 Monaten gibt es da ein Riesenproblem und ich habe es noch gar nicht gemerkt. Ja. Also das sind diese Formen, wie wir Autorität ausüben. Es ist zum Beispiel ganz klar, Entscheidungen treffen, ich denke, das ist bei euch auch logisch, aber ich sage es einfach mal, dass der Mann die letzte Verantwortung hat, heißt natürlich nicht, dass er über die Köpfe von Frau und Kindern weg entscheidet. Ja? Sondern das bedeutet gerade, dass man zum Beispiel auch berät, natürlich in erster Linie mit der Frau, dass wichtige Entscheidungen sollte man nie treffen, ohne die Frau und eigentlich auch nicht gegen den Willen der Frau. Sondern eigentlich, wenn man zum Beispiel merkt, es muss eine Entscheidung getroffen werden und Mann und Frau sind nicht eins, dann muss der Mann vor Gott stehen und beten und auch danach schauen, dass eben man zu einer Einigkeit kommt. Ja? Und dass man dann miteinander weitergeht. Also führen heißt nicht unbedingt, dass man sagt, hier, ich gebe das Kommando und alles muss hier hinterher folgen. Ja? Das ist eigentlich nur in Notfällen Führung. Führung bedeutet, dass ich Überzeugungsarbeit leiste, dass alle sozusagen auf meinem Weg mitgehen. Auch bei den Kindern bedeutet es Überzeugungsarbeit leisten. Mit ihnen reden, auch Widerstände, Widersprüche offen ansprechen, klären. Und das ist jetzt auch etwas ganz Wichtiges in Bezug auf diese Hauptschaft. Und das will ich vielleicht nochmal unter dem Kapitel Hirtendienst auch ein bisschen näher beleuchten, ja. Ein Hirte ist jemand, der Verantwortung trägt für die Herde. Ein Hirte ist jemand, der führt, ganz klar. Aber ein Hirte ist auch jemand, der seine Schafe genau kennen muss. Ja, ich denke manchmal an diese Sache von dem Jakob, vielleicht war es bei dem eine Ausrede, aber er hat ja gesagt, ich kann nicht so schnell ziehen, weil ich habe in meiner Herde frisch geborene kleine Lämmer und wenn ich zu schnell ziehe, dann würden die umkommen dabei. Ja? Also ein Hirte schaut auf seine Herde. Und in einem Buch ist mal der Titel gewesen, Eltern, Hirten der Herzen der Kinder. Und das finde ich eigentlich einen sehr schönen Begriff. Ja? Wir sollten Hirten sein, auch für die Herzen der Kinder. Und der Mann ist auch Hirte für das Herz der Frau. Und das bedeutet, ich muss die Bedürfnisse und die Schwierigkeiten meiner Frau und meiner Kinder kennen. Ist gar nicht so einfach. Ja? Als Mann ist man eingetaucht in die Herausforderungen der Berufswelt, wo man 8 Stunden oder manchmal noch mehr alle möglichen Probleme lösen, Aufgaben abarbeiten muss. Und dann kommt man nach Hause und da sind dann wieder Probleme und Aufgaben. Ja? Da braucht man auch wieder Gnade vom Herrn. Aber es ist ganz klar, als ein Hirte, ich muss wissen, wo steht das Herz meiner Frau? Was belastet sie? Was macht ihr Not? Wo steht das Herz meiner Kinder? Wo sind Probleme? Wo sind auch gute Entwicklungen? Das muss ich wissen. Dafür muss ich mich interessieren. Und ich denke, eine der großen Herausforderungen, ich weiß es nicht, wie es bei euch ist. Ich bin ja ein Einheimischer. Ja? Ich habe nur das Gefühl, dass bei euch viele Dinge noch viel, viel besser sind als bei den einheimischen Christen, was Ehe und Familie angeht. Aber ich kann nur einfach von dem reden, was aus meinem Erfahrungshintergrund wichtig ist. Aber eine der großen Herausforderungen für uns Männer ist, dass wir unsere Frauen richtig verstehen und einfühlsam leiten. Und es bedeutet viel reden. Da ist ja nicht jeder von uns Männern so besonders begabt oder geeignet. Ja, es gibt große Schweiger unter den Brüdern, nicht nur große Redner. Und ich finde das übrigens gar nicht schlecht. Ich bin eher einer, der viel redet, das merkt man. Aber es ist auch manchmal ganz gut, wenn jemand wenig redet. Nur in der Ehe muss er sich dann überwinden und muss trotzdem reden und vor allen Dingen auch seine Frau zum Reden bringen. Und auch das ist manchmal nicht so einfach. Weil nämlich unsere lieben Frauen manchmal das, was ihnen auf dem Herzen ist, was sie belastet und was ihnen Schwierigkeiten macht, nicht so ohne weiteres gleich sagen. Sondern da muss man manchmal liebevoll nachbohren und auch eine gewisse Beharrlichkeit haben. Ja, und das sind zum Beispiel so Dinge, aber wenn man sowieso schon Stress hat und so viel am Hals hat, dann schiebt man das einfach weg und denkt, naja, wird sich schon irgendwie selber erledigen und naja. Und ihr Lieben, das funktioniert nicht. Vielleicht lesen wir auch da nochmal 1. Petrus 3, das Bibelwort dazu, bevor wir da noch was dazu sagen. Kennt ihr alle? Vers 7. Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau zusammen, als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Also eines ist ganz klar, ruppige, eine nicht einfühlsame, harte und womöglich brutale Vorgehensweise gegen die Ehefrau ist absolut nicht in Ordnung. Das bringt Züchtigung vom Herrn. Ist ganz klar, die Frau ist das schwächere Teil. Eine ihrer Schwächen ist ihre Emotionalität. Mein Gott hat es wunderbar geordnet, dass nämlich der Mann als das Haupt stärker verstandesorientiert ist, stärker in der Lage ist, Emotionen zu beherrschen und nüchtern nach der Situation gemäß zu handeln. Ja? Wir stellen uns bloß mal vor, dass ein Schiff am Sinken ist und der Kapitän, anstatt dass er jetzt die nötigen Maßnahmen trifft, um irgendwie noch einen Hafen zu erreichen, fängt an, in Tränen auszubrechen und zu sagen, ich bin verzweifelt, ich mag nicht mehr. Ja? Das hilft nicht weiter. Ja? Und deswegen haben Männer die Möglichkeit und die Fähigkeit, von ihren Gefühlen abzusehen und einfach nüchtern und diszipliniert das Notwendige zu tun und sich da auch zusammenzunehmen. Und die Frauen, die haben ein anderes Gefühlsleben, das ist wunderbar von Gott genauso geordnet, denn wenn wir Einfühlung brauchen für unsere Kinder, dann können wir nicht so hart sein. Und es ist immer wieder so, ich merke es jedenfalls, dass meine Frau bei meinen Kindern viel mehr spürt, wo Dinge Probleme machen, wo ich noch gar nichts merke. Ja, weil einfach wir Männer nicht so dieses sensible Antenne haben für die Gefühlswelt von anderen. Das ist auch ein Schutz. Ja, wenn ich manchmal predige, dann sagt meine Frau, hast du nicht gemerkt, dass da Unruhe war und einige Leute ziemlich ärgerlich waren? Habe ich gesagt, nö, habe ich nicht gesehen. Ich habe einfach das Wort verkündigt, habe ich überhaupt nicht gemerkt. Ja, es war auch gut so. Aber Frauen merken sowas. Ja. Und deswegen müssen wir uns auch zum Beispiel immer wieder mit den Frauen beraten in verschiedensten Dingen, weil ihre Einfühlung und ihre Intuition ist eine wichtige Ergänzung von unserer Nüchternheit. Ja? Das hat Gott wunderbar gemacht. Wenn man die Stärken und Schwächen anerkennt und sieht, dann kann man auch sagen, oh, ich habe als Mann so und so viele Defizite und Schwächen und da nehme ich meine Frau mit rein und berate mich mit ihr und bin dankbar für die Ergänzung. Dann ist es kein Machtspiel, sondern ein Zusammenwirken für den Herrn. Aber da müssen wir als Männer jetzt einsichtig mit den Frauen als schwächeres Gefäß zusammenleben. Zum Beispiel Spannungen in der Gemeinde. Oder ich werde ja zum Beispiel als Bibellehrer öfters mal ganz schön angegriffen von irgendwelchen anderen Leuten, die mich dann da als Irrlehrer oder sonst was bezeichnen. Und ich kann das relativ gut wegstecken mit dem Herrn. Aber unsere Frauen, die sind zum Beispiel in solchen Dingen oftmals viel sensibler, die nehmen solche Dinge schwerer. Genauso, wenn Kinder zum Beispiel sich falsch verhalten, da hat eine Frau ein ganz anderes Empfinden dafür und ist vielleicht auch stärker gekränkt und verletzt und bedrückt als ein Mann, der das leichter wegsteckt. Und dann müssen wir lernen, wirklich auch mit den Frauen offen zu reden. Und dass die Frauen Vertrauen fassen und auch ihre Dinge sagen. Es gibt auch wirklich Bereiche, wo wir als Männer vielleicht unsere Frauen in bestimmten Bereichen verletzen oder falsch handeln. Vielleicht merken wir es gar nicht. Und wenn die Frau das in sich reinfrisst und nicht sagt, dann ist in der Ehe ein echtes Problem. Und oftmals ist es so, der Mann muss schauen, dass er diese Dinge geklärt kriegt, dass er in ein Gespräch reinkommt, dass er sich immer wieder Zeit nimmt, auch mit der Frau zu reden, trotz aller Hektik. Und das haben wir auch gemacht, wo wir noch auf dem Höhepunkt unserer 10-Kinder-Familie waren, dass wir immer wieder mal ein Wochenende weg sind und miteinander geredet, gebetet haben, Dinge ausgesprochen haben. Ist vielleicht nicht immer nötig, aber ich kann nur sagen, ohne das wäre es bei uns völlig schief gegangen. Ja? Weil manche Probleme kann eine Frau zum Beispiel auch nicht besprechen, wenn man sich mal eine Viertelstunde Zeit nimmt zwischen dem Abendessen und dem Kinder zu Bett bringen. Da braucht man ein Stück Ruhe, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und dieses Gespräch, dieses geistliche Gespräch zu fördern, ist eine ganz wichtige Aufgabe für uns Männer. Ja? Weil sonst kann es passieren, dass unsere Frauen sich innerlich ein Stück zurückziehen, vielleicht auch geistlich abhängen. Wir merken das vielleicht gar nicht, wir machen weiter, als wäre nichts passiert. Aber da kommt dann irgendwann mal ein Knall und Schwierigkeiten, die wir nicht uns wünschen. Deswegen vorbeugend, wirklich reden, fürsorglich sein. Das bedeutet auch trösten und ermutigen, weil der Mann eine größere Distanz zu seiner Gefühlswelt hat, kann er der Frau auch helfen, wenn sie zum Beispiel mit Ängsten und Sorgen zu kämpfen hat, mit negativen Gefühlen. Das ist zum Beispiel bei Frauen im Regelfall viel mehr ausgeprägt als bei Männern. Da müssen wir ihr helfen. Und genauso müssen wir versuchen, mit den Kindern in ein geistliches Gespräch zu kommen. Das habe ich viele Jahre auch vernachlässigt und nicht so klar gesehen. Ich habe einfach gedacht, ich als Vater gebe hier die Richtlinien vor und sage, wo es lang geht. Ja? Und der Rest, der ergibt sich schon. Ja? Und dann habe ich auch schmerzhaft lernen müssen, dass es eben nicht so ist. Dass man, gerade wenn Kinder älter werden, dass man das Gespräch suchen muss. Versuchen muss zu klären, wo hängt es denn. Ermutigen muss, ermahnen muss manchmal. Dinge erklären muss. Wisst ihr, das ist auch klar, Führung, heute mehr denn je, kann nicht daraus bestehen, dass man einfach sagt, so wird's gemacht und dann machen sie es alle so. Ja? Sondern wir haben heute eine Situation, wo die jungen Leute schon in der Schule lernen, alles zu hinterfragen, ja, aber wieso denn? Und da müssen wir auch ein Stück drauf eingehen und es ist nicht falsch, wenn wir Entscheidungen auch begründen. Wobei manchmal muss man auch einfach sagen, das sage ich jetzt einfach so und so wird es gemacht. Punkt. Ja, ist auch in Ordnung. Aber im Regelfall, wenn wir als Hirten schauen wollen, dass die Schafe mitgehen, müssen wir auch Dinge begründen. Müssen versuchen zu sehen, schau, so sehe ich das geistlich, so sagt es das Wort Gottes und deswegen habe ich die Entscheidung getroffen. Ja, funktioniert alles viel besser, aber das kostet Zeit und Herausforderung für uns. Wir brauchen Sanftmut, wir können nicht jähzornig mit der Faust auf den Tisch hauen, aber wir brauchen auch Beharrlichkeit. Manche Männer sind zu weich. Wenn dann die Frau zum Beispiel wieder steht und bockig ist, dann geben sie halt auf und sagen, naja, komm, lass laufen. Ja? Das geht auch nicht. Ja? Wir brauchen Beharrlichkeit zu sagen, Moment mal, aber wir müssen das klären, so geht's auch nicht. Ja? Und das ist genau diese Sache, da ich werde manchmal an Mose erinnert, ja, die Führungsaufgaben sind ja alle ein bisschen parallel, da können wir viel lernen, auch von den Vorbildern des Alten Testaments. Wir können auch lernen von den negativen Vorbildern. Wir wissen alle um Eli. Ja, wir sollten uns manchmal sagen, denk an Eli. Ja, er hat Missständen in seinem Haus nicht gewehrt. Er hat gemeint, er kann seine Kinder, die schon relativ groß und eigenwillig waren, laufen lassen und seine Verantwortung irgendwo verstecken und hoffen, dass alles irgendwie gut geht und seine Augen verschließen vor den falschen Dingen. Und das ist tödlich, das ist ganz gefährlich. Und es hat dazu geführt, dass letztlich auch sein Haus ruiniert wurde, seine Familie der Zerstörung anheimfiel. Also da müssen wir auch aufpassen. Ja? Das ist diese Verantwortung eines Hirten. Wenn ein Hirte sagt, es mir doch egal, wie es den Schafen hinter mir geht und er dann 5, 6 Schafe verloren hat, ja, dann wird er zur Verantwortung gezogen. Das geht doch nicht. Ja? Und in diesem Sinn ist es ganz klar, diese Aufgaben sind sehr, sehr herausfordernd. Es bedeutet, dass wir an unsere Grenzen kommen und über unsere Grenzen drüber. Und da ist es ganz wichtig, dass wir wissen, der Herr Jesus ist erstens mal ein barmherziger hoher Priester, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten. Das musste ich auch erst lernen. Als junger Christ habe ich einfach gedacht, oh, das ist alles ganz einfach. Man befolgt die Anweisung von Gottes Wort und dann läuft es. Und irgendwann habe ich gemerkt, oh, ich habe Charaktermängel. Ich bin fleischlich. Ich habe versucht, Gottes Wort umzusetzen, aber dabei habe ich Fehler gemacht und versagt und eigentlich ist da manches schiefgelaufen und ich musste Buße drüber tun. Es ist übrigens ganz wichtig, dass wir das uns vor Gott und auch vor Menschen eingestehen. Muss man manchmal auch vor seinen Kindern machen, dass man sagt, es tut mir leid, Kinder, ich habe falsch gehandelt. Vergebt mir. Da fällt uns kein Zacken aus der Krone. So eine Krone haben wir nämlich nicht. Ja? Sondern es ist gut, wenn wir demütig sind als Leiter. Wenn wir auch offen Fehler und Versagen ansprechen. Es ist übrigens auch wichtig, wenn es Spannungen mit unserer Ehefrau gibt, habe ich auch lernen müssen, selbst wenn wir vielleicht nur 10% Verantwortung tragen, meistens ist es ja mehr in der ganzen Auseinandersetzung, dann sollten wir zuerst mal die 10% bekennen und um Vergebung bitten. Dann fällt es übrigens dem anderen viel leichter, seinerseits auch um Vergebung zu bitten. Ja? Also da ist es ganz wichtig, dass wir auch immer sehen, stimmen die Beziehungen? Und wenn nicht, dann müssen wir es im Gebet vor Gott bringen. Und in all diesen Dingen brauchen wir die Gnade unseres Herrn. Und das möchte ich euch auch mitgeben. Das wird ja so schön gesagt in 2. Timotheus 2. Und das gilt auch für unsere Aufgabe als Männer. Da heißt es, du nun, mein Sohn, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Ja? Also wenn wir unsere Aufgaben als Männer anschauen, dann müssen wir sagen, Herr, es ist zu viel, ich kann das gar nicht. Und es stimmt ein Stück weit, natürlicherweise stimmt es. Ja? Aber der Herr Jesus will uns für diese Aufgaben Gnade geben. Kraft von oben, Befähigung, die wir von Natur nicht haben, Hilfe auch in schwierigen Situationen. Wie oft haben wir schon auch beten müssen, Gespräche mit Kindern, wo man gebeten hat, Herr, gib du Gnade, gib du Einsicht, ein offenes Herz, dass wir da weiterkommen. Und dann hat der Herr das auch geschenkt. Ja? Wir können so eine Aufgabe nicht mit links machen. Wir sind abhängig von der Gnade des Herrn. Aber auf der anderen Seite will uns der Herr auch unbedingt diese Gnade geben. Wir tun ja nicht unseren Eigenwillen als Haushalter, als Männer, als Vorstände unserer Familie, sondern wir handeln ja im Auftrag unseres Herrn. Und deswegen haben wir ihn auch an unserer Seite. Er steht uns bei, er gibt uns die Kraft. Und wenn wir auch sagen, ich bin nicht fähig, seelsorgerliche Gespräche mit meinen Kindern zu führen, das hat Mose übrigens auch gesagt. Als er den Auftrag bekommen hat, das Volk zu führen, da hat er die ganze Zeit gesagt, ich bin nicht fähig. Und Gott hat ihm gesagt, aber ich mache dich fähig. Ja? Mose hat gesagt, ich kann nicht richtig reden. Dann hat Gott gesagt, ich will mit deinem Mund sein. Und so dürfen wir auch damit rechnen im Glauben, dass der Herr uns stärkt und fähig macht zu den Aufgaben, die wir als Männer haben. Ich möchte jetzt noch einmal eingehen auf den Bereich Gemeinde. Da ist es auch ganz wichtig, dass wir wirklich auch unsere Verantwortung sehen. Und das ist vielleicht noch mal ein Stück herausfordernder, denn ich meine, es ist ganz klar, als Männer sind wir alle ein Stück eingespannt in einem Spannungsfeld, das mindestens aus drei großen Bereichen besteht, die uns alle manchmal überfordern. Da ist der Beruf, das ist ganz klar, da müssen wir unseren Mann stehen, da will ich heute nicht drüber sprechen, das setze ich mal einfach voraus. Da ist die Familie. Und da ist aber auch noch die Gemeinde. Und ich will euch mal sagen, was bei uns in einheimischen Gemeinden das Problem ist, ist bei euch vielleicht nicht ganz so stark. Bei uns ist das Problem, dass zum Beispiel viele junge Brüder wirklich dem Herrn eifrig dienen, solange sie ledig sind. Die haben Gaben, die bringen sich ein im Dienst für den Herrn. Und dann sind sie verheiratet und dann kommt vielleicht das erste Kind und plötzlich sind solche Brüder abgetaucht und verschwunden. Die kommen nicht mehr regelmäßig zu den Gemeindestunden, nur noch sonntags, und Dienste fallen aus. Und man hat manchmal den Eindruck, ja, dass sie ein Stück zurückgehen im geistlichen Dienst, manchmal auch, dass ihre Ehefrauen sie für sich beschlagnahmen und sagen, jetzt sollst du zu Hause bleiben, bring bitte die Kinder mit ins Bett, du kannst heute nicht zur Bibelstunde gehen. Auf jeden Fall merkt man, da ist ein Rückgang. Und auf der anderen Seite gibt es auch viele Männer, die sind einfach in der Gemeinde passiv. Die kommen, hören sich's an, aber sie übernehmen keine Dienste, sie dienen nicht dem Herrn und sie kommen geistlich nicht weiter. Und ich denke, da ist es eine ganz wichtige Sache. Gott hat uns nicht nur die Verantwortung gegeben für unser Haus, für unsere Familie, sondern Gott hat eigentlich auch jedem Mann Verantwortung gegeben, mitzudienen in der Gemeinde. Das gilt natürlich genauso für die Schwestern, aber die Männer haben auch da ganz bestimmte besondere Aufgaben. Zum Beispiel sind eben alle Leitungsdienste, bis auf jetzt zum Beispiel Aufgaben jetzt, ja, in der Kinderarbeit, aber auch da, die Leitungsdienste sind eigentlich Aufgabe der Männer. Ja, das ist eben die Entsprechung von 1. Korinther 11, dass der Mann das Haupt der Frau ist, dass eben eine Frau nicht leiten soll, zumindest eben nicht gemischte Gruppen, und dass sie auch nicht lehren soll, sondern Verkündigung, Lehre und Leitung ist Aufgabe der Brüder. Und das bedeutet, dass jeder Mann sich auch wirklich bewusst mit dem Wort Gottes beschäftigen soll. Nicht jeder bekommt eine Predigtgabe, aber jeder von uns Brüdern sollte gegründet sein im Wort Gottes. Das gilt schon einmal, damit er in der Familie seine Familie lehren und geistlich versorgen kann mit dem Wort Gottes. Ja? Aber es gilt auch, dass wir wirklich in der Gemeinde in der Lage sind, nach dem Wort Gottes zu handeln. Und auch wenn wir keine Verkündigungsgabe haben, sollten wir trotzdem im Wort Gottes gegründet sein, weil jeder Bruder hat ja eine Mitverantwortung auch für die Gemeinde. Ja? Das heißt, je mehr geistlich mündige, wache Brüder es gibt, die im Wort gegründet sind, desto stärker ist eine Gemeinde. Ja? Und je mehr Brüder es gibt, die ein Stück geistlich passiv sind, die sich zurückziehen von den geistlichen Aufgaben, die vielleicht ein Stück nur Zuhörer sind und gar nicht mithelfen und mitdienen, desto schwächer ist eine Gemeinde. Und deswegen, das ist auch so ein Punkt, jeder von uns sollte bereit sein, als Glied am Leib des Christus mit seiner Gabe zu dienen. Das sind vielleicht diakonische Gaben, ja, das ist auch ein wichtiger Dienst, zum Beispiel hier Schließdienst oder Putzdienst oder technische Dienste, das gehört alles mit rein. Aber wenn jemand gar nicht dient, dann ist es schwierig. Ja? Also da ist auch wieder so ein Punkt, Gott möchte, dass wir auch in der Gemeinde Verantwortung übernehmen, dass wir in der Gemeinde mitdienen. Und wenn Gott zum Beispiel einem Bruder eine Gabe gegeben hat zur Verkündigung oder auch zur Seelsorge oder auch dann zur Leiterschaft, dann ist es eben auch wichtig, dass man bereit ist, sich dem Herrn hinzugeben und zur Verfügung zu stellen für diesen Dienst. Und dass man auch nicht sagt, natürlich ist es so, jemand frisch verheiratet, es wird erstmal vielleicht ein bisschen Zeit brauchen, und die sollte man ihm auch geben für seine Ehe und für diesen neuen Lebensabschnitt. Aber auch gerade die jungen Ehepaare sollten sich ganz bewusst in die Gemeinde auch engagieren und zur Verfügung stellen. Und das ist natürlich eine Herausforderung mit den kleinen Kindern. Es ist ein Opfer auch für die Frauen, ihre Männer freizugeben für den Dienst. Ja. Aber das ist wichtig und das segnet Gott auch, wenn eine Ehefrau so handelt. Und das sollte man auch zum Beispiel miteinander besprechen, auch die jungen Brüder, dass sie auch sagen, schau, wäre einfach doch wichtig, dass wir auch vielleicht, wenn viel Arbeit ist, wenn die Kinder, einige Kinder da sind, die heranwachsen, dass trotzdem wir versuchen, dass zum Beispiel bestimmte Dienste in der Gemeinde auch noch getan werden, dass die Ehefrauen auch einverstanden sind, die jungen Brüder freizugeben und auch zur Verfügung zu stellen für den Dienst in der Gemeinde. Und da müssen natürlich auch die Brüder selber bereit sein. Wie gesagt, das ist manchmal unheimlich viel und nur der Herr kann uns da Gnade schenken, in dem allem sozusagen zu Rande zu kommen. Auf der anderen Seite kann ich nur sagen, gerade daran reift man auch und wächst. Ja? Jemand, der sich einfach aus der Verantwortung raushält und passiv nur mitschwimmt, der wächst nicht. Ja, der ist nicht stark in der Gnade, sondern das geht nur, wenn man auch wirklich diese Spannung aushält und bereit ist, zu dienen in den verschiedenen Bereichen, die Gott uns gegeben hat und da auch keinen Bereich absolut setzt. Ja, es ist auch eine Gefahr, dass vielleicht manche junge Brüder sich vom Beruf auffressen lassen. Ja, du hast heute manche Stellen, wo du zum Teil viel verdienst und es auch schön und interessant ist, aber du arbeitest 10-11 Stunden am Tag. Ja. Die Arbeitgeber fressen dich auf, die beschlagnahmen dich komplett, Haut und Haar. Und da muss man als junger Christ aufpassen, das ist nicht in Ordnung. Ja? Sondern da muss ich unter Umständen sagen, nee, ich nehme lieber eine andere Stelle, wo ich weniger verdiene, wo ich aber dafür meinen normalen Feierabend habe und auch Zeit habe für die Gemeinde und für die Familie. Also es darf keine dieser drei Felder darf sozusagen ein falsches Übergewicht bekommen, ja. Ist natürlich auch falsch, wenn man sich in der Gemeinde feuereifrig engagiert und in der eigenen Ehe und Familie läuft alles drunter und drüber. Das geht auch nicht. Da hat der Gemeindedienst keine Grundlage. Ja? Wir müssen versuchen, diese drei Felder unserer Verantwortung vor Gott in eine biblische Balance zu bringen. Die sieht auch bei jedem Bruder ein bisschen anders aus, das ist ganz klar. Ja? Aber alle drei Felder sollten bei allen da sein und man sollte darauf achten, dass wir in diesen Feldern dem Herrn Frucht bringen und nach dem Wort des Herrn leben. Ja, das ist die große Herausforderung, die wir haben. Ja, ich möchte nicht zu viel sagen. Wir wollen ja auch noch Raum geben für den Austausch. Vielleicht zum Abschluss noch einmal zwei ermunternde Bibelworte aus dem 1. Korintherbrief. 1. Korinther 15, Vers 57 und 58. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch Christus, ihr Lieben. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man sieht, in mir selber bin ich unfähig, diese ganzen Aufgaben zu erfüllen. In mir selber habe ich die Kraft nicht, die Weisheit nicht. Aber in Christus habe ich alles, was ich der Herr Jesus hat es dem Apostel Paulus so aufs Herz gelegt, dass er geschrieben hat, alles vermag ich durch den, der mich stark macht, Christus. Ja? Also das ist etwas Wichtiges, dass wir Mut fassen als Männer, dass wir nicht auf uns selber schauen, sondern mit dem Herrn rechnen, wenn wir vor den Herausforderungen stehen in unserer Ehe und Familie, in unserem Beruf, in der Gemeinde, dass wir mit dem Herrn rechnen, dass wir seine Leitung und seine Kraft immer wieder neu erbitten, seine Befähigung. Und er will uns durchbringen und will, dass wir wirklich auch lernen und wachsen im Dienst und in den Aufgaben. Und deswegen Vers 58, darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Das Werk des Herrn, ihr Lieben, das ist auch eure Ehe und Familie. Das Werk des Herrn, das ist auch euer Beruf. Ich hoffe, ihr seht es so. Wir alle müssen das immer wieder so sehen. Das Werk des Herrn ist nicht nur der Gemeindedienst. Ja? Die Gemeinde beginnt im Grund in der Familie. Und eine gesunde geistliche Familie, eine geistlich gesunde Familie ist das Fundament für eine gesunde Gemeinde. Ohne das kann die Gemeinde gar nicht gesund sein. Und viele Krankheiten der Gemeinden fangen an in den Familien, oftmals in der Kindererziehung, aber manchmal auch im Verhältnis zwischen Mann und Frau. Und wenn es da nicht stimmt, dann kommt auch eine Schwächung und ein Problem in die Gemeinde hinein. Ja? Also Werk des Herrn beginnt in der Familie. Dort dürfen wir dem Herrn dienen. Dort werden auch unsere Frau, unsere Kinder und wir selber erzogen und zubereitet für den Dienst Gottes. Wir werden keine Männer Gottes werden, keine Menschen, die Gott gebraucht, wenn wir uns nicht zubereiten lassen durch die Schule der Ehe und Familie. Und ihr Lieben, Schule heißt auch geschliffen werden. Auch in unserer Ehe müssen wir geschliffen werden durch unsere Ehefrauen. Wir werden auch geschliffen durch unsere Kinder. Gott erzieht uns durch unsere eigenen Erziehungsprobleme mit unseren Kindern. Müssen wir auch erkennen. Es dient uns auch zum Besten. Ja? Und genauso werden wir auch geschliffen in der Gemeinde und zubereitet. Ja? Wenn wir gar keinen Dienst tun und immer stumm sind, dann werden wir nicht geschliffen, aber wir sind auch nicht brauchbar. Wenn wir wachsen wollen, dann müssen wir bereit sein, uns schleifen und zubereiten zu lassen. Und das tut der Herr. Und dann können wir auch wachsen und zunehmen in dem Werk des Herrn. Das müssen wir uns auch fragen. Bin ich geistlich zurückgegangen? Bin ich in meinem Dienst für den Herrn zurückgegangen? Oder ist da ein Wachstum da? Und dann noch aus dem 1. Korinther 16, Verse 13 und 14. Da heißt es, wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Wir dürfen mannhaft sein. Wir dürfen lernen, Männer nach dem Herzen Gottes zu werden. Männer, die in Liebe Autorität ausüben, die hinstehen, die vorangehen, die priesterlich beten und einstehen für ihre Familie, aber auch für die Gemeinde. Und das brauchen wir in der heutigen Zeit. Männer, die sich vom Herrn gebrauchen lassen. Männer, die in der Schule Gottes gelernt haben, die Glaubensmut haben, die Treue haben, die wirklich im Wort gegründet sind und nach dem Wort Gottes vorangehen. Solche Männer brauchen wir. Und mögst der Herr schenken, dass wir solche Männer durch seine Gnade sein dürfen oder werden dürfen. Es ist ja immer ein Werden, ja, bei uns allen, die wir unvollkommen sind und wachsen wollen. Amen.